Unsere größten Spiele, Deutschlands emotionale Fußballmomente. Ich bin Oliver Forster und hier kommt mein Podcast. Es wird emotional, Leute. Natürlich informativ, aber wir alle kriegen vor allem nochmal Gänsehaut, wenn wir uns zurückerinnern an die größten Spiele unserer Nationalmannschaft, an Europacup-Siege mit den Bayern, mit Dortmund, ja, und auch mit dem HSV, an die ganz großen Abstiegsdramen, an die Wunder, die größten Pokalendspiele, wie ganze Städte ausrasten. An all das will ich mich mit euch zusammen erinnern und natürlich mit den größten Stars aller Zeiten. Wir werden in Erinnerungen schwelgen, hinter die Kulissen der großen Turniere schauen, viel Neues für euch entdecken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf die Sommermärchen, auf viele Ja-Ja-Ja-Schreie, auf Deutschlands emotionale Fußballmomente. Freut euch mit mir, Leute.
Unsere größten Spiele, Deutschlands emotionale Fußballmomente. Hier und jetzt mit Oliver Forster und Thomas Helmer und dem Sommermärchen vor dem Sommermärchen der Euro 1996.
Und in der ersten Folge geht's um die Europameisterschaft 1996. Das ist auch schon ewig, ewig her. Und damals gab's ein Motto, das der damalige Bundestrainer Berti Vogts so formuliert hat.
Mein Star ist nicht ein Jürgen Kohler oder ein Stefan Kunz oder ein Oliver Bierhoff oder ein Freddy Bobic, der Torschützenkönig der Liga. Mein Star ist die Mannschaft.
Der Star ist die Mannschaft und nicht mal Thomas Helmer ist der Star. Der ist nämlich jetzt mein Gast bei diesem Euro 96 Podcast. Klingel dir so ein bisschen die Ohren, Thomas, wenn du an diese Worte von Berti Vogts dich zurückerinnerst.
Hallo Olli erstmal. Mir klingeln die Ohren. Ich war ein bisschen beleidigt. Ich bin ein bisschen beleidigt. Ne? Hätte auch alle erwähnen können. Ne? Weil ich glaube, in dem Turnier haben wirklich alle Spieler dazu beigetragen, weißt du, dass es dann zum Titel gereicht hat. Also deswegen, ja. Lieber Berti, ich habe es ja auch schon mal persönlich gesagt, nee, das geht nicht.
Der Berti hat so gelitten bei der Weltmeisterschaft 94 davor. Oh. Und dann hat er eben dieses Credo da ausgegeben. Die Mannschaft ist losgereist. Ja. 6. Juni ging es los. Es war ein Turnier mit 16 Mannschaften. 9. bis 30.06. in England von Frankfurt aus mit einem Airbus 321. Ganz neuer Flieger. Unglaublich schnell unterwegs. Ich war mit dir zusammen an Bord. Und dann landeten wir in Manchester, mussten alle links fahren. Seid ihr auch selber gefahren oder nur im Bus immer mitgefahren?
Woher weißt du denn noch den Flieger und so weiter? Hast du in der Business gesessen? Wir haben hinten gesessen, das weißt du. Du warst wahrscheinlich wieder vorne, ne?
Wie wahrscheinlich immer. War ich vorne, ne?
So. Nein. Ja, links fahren, ja, war schon ungewöhnlich, ne? Muss man sagen. Also, aber hat uns schon mal ja nicht irgendwas Schlechtes getan. Im Gegenteil, wir waren ja immer links unterwegs, ne? Ich als Linksfuß sowieso.
Ungefähr 15 Kilometer entfernt vom Flughafen gab es dann ein Hotel. Das wurde berühmt damals. Mottram Hall hieß dieses Hotel. Out in the middle of nowhere, total in der Pampa. Sir Alex Ferguson, der große Held von Manchester United, hatte das dem Berti empfohlen und dann seid ihr dann eingezogen. Habt ihr euch da draußen halbwegs wohlgefühlt oder in diesen heiligen, in diesen alten Hallen, wie man sie dann auch gesehen hat?
Na gut, du weißt ja auch, damals auch die Hotels, oder das waren natürlich ältere Gebäude und so weiter und so fort. Die haben extra einen Trainingsplatz für uns übrigens gebaut. Ne? Das war eigentlich ein Golfplatz, ne, um die Ecke. Und ich erinnere mich noch, glaube ich, war das das erste Training oder das zweite? Dann flogen die Golfbälle über uns hinweg. Weil da hinten irgendwo das Loch, wie auch immer, frag mich nicht, 17, 18 war. Und wir haben dann versucht, da irgendwie so ein... Auf einem Trainingsplatz, der wirklich jetzt nicht die Normalmaße hatte, ich glaube, der war so gefühlt, war er 60 mal 40. Und dieses Hotel war schon sehr speziell, ne? Weil eigentlich jeden Tag gab es eine Hochzeit da, ne? Eine Hochzeit, eine Veranstaltung. Ne? Da haben also die Engländer einfach ihre Hochzeit gefeiert und wir waren eben dran. Also das war jetzt nicht Abgeschiedenheit und so weiter und wir waren alleine. Nein. Und da musst du natürlich erstmal aufpassen, dass du auch nicht mal mit die Hochzeit feierst und so weiter. Das war schon eine ganz spezielle Situation.
Berti in the Middle of Nowhere, hat er oft drauf Wert gelegt, hat er viele Hotels ausgesucht, ja, eigentlich so nach seinen eigenen Urlaubswünschen. Ich weiß, irgendwann mal, ja, war ja so, irgendwann ging es in den Oman, da hat die Nationalmannschaft unglaublich logiert, oder auch als es nach Südafrika ging und so weiter, hat er immer so ein bisschen drauf Wert gelegt, Berti Vogts. Und nochmal zurückzukommen auf dieses, das da ist die Mannschaft, gab eine erste Pressekonferenz damals, ich kann mich genau erinnern, da warst du auch mit auf dem Podium, da, die Helden, also die den Ton angegeben haben, das waren im Prinzip ein Thomas Helmer, ein Jürgen Klinsmann, ein Matthias Sammer, ein Jürgen Kohler ganz am Anfang noch, und ihr habt von Anfang an damit breit, stolz, geschwellter Brust im Prinzip davon erzählt, dass ihr dieses Ding gewinnen wollt. Ihr wart überzeugt.
Na, jetzt übertreibst du ein bisschen, ne? Sag ich mal. Ne?
Ich hatte aber das Gefühl.
Ja, du, das waren, glaube ich, auch damals 6 Dortmunder, also nicht, bitte nicht falsch verstehen, 7 Bayern-Spieler, die normal ja immer sagen, nee. Miteinander geht das gar nicht. Und die haben sich alle zusammengerissen. Und dazu der Rest, wie Dieter Eils, wie Marco Bode und so weiter und so fort. Also das hat einfach gut funktioniert. Und ich glaube, Berti hat zum ersten Mal und zum einzigen Mal, obwohl ich ihn ja sehr, sehr gern mag auch, aber er hat uns einfach machen lassen. Und das war das Erfolgsgeheimnis. Das muss man einfach so sagen, ja.
Berti und das Erfolgsgeheimnis, und dann aber gleich beim ersten Spiel ein, ja, gnadenloser Rückschlag. Einer der Garanten in der Mannschaft, Jürgen Kohler, es war keine Viertelstunde gespielt, Knie verdreht, Innenbandverletzung, EM aus, und es kam Markus Babbel. Ich denke mal, für die Mannschaft muss das doch ein mega Schock gewesen sein. Er war damals, der Kohler, der beste Innenverteidiger der Welt.
Absolut. Ohne Gegenfrage oder irgendwas anderes. Also das war schon, ja, wir waren schon geschockt, das stimmt. Wir hatten dann trotzdem irgendwie, keine Ahnung, da fing das schon an, dieses Gefühl, so jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt kommt Markus rein. Wir vertrauen Markus auch. Und Markus hat eine sensationelle EM gespielt, das muss man echt sagen auch nochmal. Wie alle anderen übrigens auch, finde ich. Ja, aber das hat vielleicht, ohne Jürgen jetzt was Böses zu wollen, vielleicht war es sogar gut für uns. Ja.
Ziege und Möller haben das Tor gemacht dann in diesem ersten Spiel gegen die Tschechen, die ja dann, da konnte man nicht ahnen, dass man die dann irgendwann mal wieder sieht bei einem Finale. Also im Prinzip ein Auftakt nach Maß, was total verwunderlich war. Es gab damals großartige Fernsehquoten schon. Die Nationalmannschaft war in aller Munde, aber dieses Stadion, Old Trafford, war noch nicht so groß wie heute, aber groß genug. Also ich glaube, damals hatte man eine Kapazität bei Old Trafford ungefähr bei 45 oder 50.000 in etwa, und es waren nur 37.000 da. Völlig verwunderlich, das ist ja heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. EM-Spiel mit Deutschland und es sind Plätze frei.
Ja, aber du weißt, es war halt ein reines Fußballstadion, so ein richtiges, ne, wo du aus der Kabine sofort auf den Platz gehst und so weiter. Das war auch für uns was Besonderes, weil damals in Deutschland die Stadien auch noch nicht ganz so, ne, gab viel mit Laufbahn und so weiter und so fort. Also die Atmosphäre war schon, auch bei 37.000, auch wenn da 45 reingehen, war super einfach. Ey, das war sensationell. Und wir haben immer gesagt, das ist unsere Heimat hier. So, wir wussten genau, wenn wir die Vorrunde als Erste überstehen, machen wir auch das Viertelfinale da. Viertelfinale damals. Ich wollte schon sagen Achtelfinale.
Ja, ja, nee. War so.
Ja, genau.
Gab ja nur 16, ne?
Ja, ja, genau. Ich muss auch nochmal zurückrechnen. Ist ja auch 25 Jahre schon her. Und das war top. Ey, das war für uns, das war ein Traum, da einfach einzulaufen. Du kommst da raus, auch kurze Wege. Das ist halt ein Stadion, wo keine Laufbahn ist, und das war schon richtig. Also das hatte ich schon gepusht, ne?
Old Trafford, der erste Erfolg, und von da an war die Stimmung großartig bei der deutschen Nationalmannschaft. Es wurde viel gelacht. Berti Vogts war der Ironiekönig dieser Zeiten, und dann gab es Tage danach unfassbare Schlagzeilen in den britischen Medien. Es ging um Hosen oder nicht. In der Sauna nämlich. Hören wir Berti Vogts.
Ich kenne mich auch nicht so genau da aus, wie man sich in der Sauna verhält. Ich weiß nur in China, wie es dazu geht. Ich weiß in Finnland, das Einzige, was man in der Hand hat, ist ein Glas Schnaps. In Russland muss man eine Pudelmütze anziehen, und hier in England trägt man eine Hose. Und das alles.
Bist du auch ohne Hose erst in die Sauna, weil der ein oder andere Spieler ging ohne Hose, ich glaube, Stefan Kunz hat es mal berichtet, in die Sauna, und dann gab es eben den Aufschrei, und die Briten...
Ja,
Na, mit den Deutschen natürlich, das ist ja wie mit den Handtüchern und den Liegeplätzen, treten dann halt ein bisschen am Rad.
Ich fange nochmal vorne an oder hinten an. Ne? Dass Berti überhaupt wusste, was in anderen Saunen auf der Welt so passiert, das hat mich schon überrascht. Und aber auch seine Komik da. Nein, ich war dabei. Ich muss leider zugeben, ich war mit Stefan so, glaube ich, zusammen in der Sauna, mit Stefan Kunz. Also ich war dabei.
Also Helmer hat für den großen Skandal da gesorgt.
Nee, Klinsmann war bekannter, weißt du, die kannten ja nur Jürgen Klinsmann, weil er in England gespielt hat, logischerweise, und der war auch dabei und deswegen habe ich Glück gehabt.
Sehr, sehr schön. Es war also, wie gesagt, wunderbare Stimmung. Es fehlte auch einer, ne, zu dem Zeitpunkt. Ne? Also Klinsmann war dabei und der andere Große, ganz Große, war nicht mit dabei. Lothar Matthäus, habt ihr ihn vermisst?
Ja, das ist natürlich immer...
Nicht wirklich, offensichtlich.
Ja, aber Lothar war schon, also muss ich heute sagen, wenn man mich fragt, um vielleicht, jetzt nicht bei der EM, ne, wir haben ja gewonnen logischerweise, aber das, ich muss sagen, Lothar war für mich einer, wenn man mich immer noch fragt, mein bester Mitspieler eigentlich, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nie wieder einen erlebt, der nach so schweren Verletzungen, Achillessehnenriss, Kreuzbandriss und so zurückgekommen ist. Nicht mal so schnell, auch mit der Dynamik. Und er konnte immer noch den 40-Meter-Pass spielen, den es heute leider nicht mehr gibt, weil sie ja nur noch klein-klein spielen. Aber da war Lothar schon herausragend, das muss man sagen.
Großartiger Spieler. Großartiger ja. Kapitän auch der deutschen.
Aber wir haben es irgendwie auch ohne ihn geschafft, das wollte ich nur sagen.
Aber nur ihr, die Kollegen vom Axel Springer Verlag, von der Bild-Zeitung hatten ein größeres Problem, dass Lothar nicht mit dabei war. Lothar war in der Südsee und am meisten litt der großartige, kennst du auch, großartige Reporter der Bild von damals, ein Österreicher, Plunzi, Wolfgang Ruiner. Und der litt am allermeisten. Und wir Journalisten wohnten in einem Hotel also zwischen Flughafen und Stadion, das hieß Four Seasons, da waren alle untergebracht. Es gab eine großartige Bar, die war auch bis leider jede Nacht bis was weiß ich wann geöffnet. Also es war auch für uns ein unglaublich anstrengendes Turnier, das wir da erleben mussten. Und es gab eine Barkeeperin, die alle da bediente und wunderbar servierte. Es war also eine Riesenstimmung und es stand ein Klavier im Raum. Und eines schönen Abends, das war dann in dieser ersten Turnierphase, setzte sich dieser Journalist aus Österreich, also der für die Bild berichtete, Wolfgang Ruiner, ans Klavier und fing an, so ein bisschen zu spielen. Und dann sang er, My Lothar is over the ocean. My Lothar is over the sea. Und bestimmt 100 Journalisten haben dann mit eingestimmt. Und von diesem Abend, von dieser Nacht an, sang jede Nacht die gesamte deutsche Fußballjournalie My Lothar is over the ocean, bring back my Lothar to me. Unglaublich. Also du siehst, es gab auch wirklich hübscheste Momente bei dieser Fußball-Europameisterschaft.
Ja, Wahnsinn. Ach, schön. Ja, schön. Ich wusste gar nicht, dass Lothar da. Wo war er? Hast du was? In der Südsee?
In der Südsee wohl. Ne? Also irgendwo. Echt? Er wollte von diesem Turnier nichts wissen, weil Berti Vogts hatte ihn ja. Er hätte möglicherweise mitnehmen können. Ne? Hatte, glaube ich, Achillessehnenriss davor, war nicht ganz fit.
Genau.
Dann hat Hoeneß versucht, ihn noch reinzusingen. Und Berti hat sich dann aber da nicht.
Aber du weißt, dass Lothar immer lassen. In der Bayern-Kabine neben mir saß. Also von daher, ich habe mit Lothar und er ist wirklich einer der Menschen, wo ich sage, der ist so gutmütig und der hilft dir immer, wenn du irgendein Problem hast. Also deswegen, wir haben es auch ohne ihn geschafft, aber trotzdem.
Aber es trotzdem
wahrscheinlich haben wir es auch mit ihm geschafft. Aber Südsee finde ich natürlich geil am Klavier. Ich stelle mir gerade die Journalisten da so vor.
My Lothar is over the ocean. Und das jeden Abend von da an. Und immer wieder
jeden
Österreicher am Klavier. Jeden Abend haben wir das dann gesungen. Natürlich.
Aber ich stelle mir vor, wir wären rausgeflogen. Dann wäre es ja.
Ja, ich weiß auch nicht, was wir für ein Lied angestimmt hätten.
Alles gut.
Also, das waren die lustigen Sachen. Und dann gab es vor eurem zweiten Spiel, das war das Spiel gegen Russland, gab es eine unglaubliche Szene für mich als Journalist.
Und dann kam der 15. Juni 96, ein Samstagmorgen, 11.20 Uhr in Manchester. Die IRA zündete eine Bombe mit unfassbarer Sprengkraft. Gott sei Dank gab es keine Todesopfer, aber 212 Verletzte. Oliver Forster hat diesen Moment ganz besonders erlebt.
Gott sei Dank, muss ich vorausschicken, ist da nicht wirklich da was zu Bruch gegangen. Also schon zu Bruch, aber es gab keine Todesopfer. Es gab einen Bombenanschlag in Manchester. Samstagmorgens, ihr habt sonntags dann gegen die Russen gespielt. Das war die größte Bombe, die die IRA bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt gezündet hatte. Also unglaubliche Mengen Sprengstoff, die da. Und ich erinnere mich an die Szenerie. Es war, wie gesagt, Samstagmorgen in unserem Hotel wieder. Ich wollte gerade rausgehen, war, glaube ich, schon unterwegs in Richtung Pressekonferenz und wie auch immer. Und dann kam der damalige Berater von Anthony Yeboah, Joachim Leutl, mir entgegen, der reinging und der hatte ein Telefonat. Und in diesem Moment, als der mit Eckhard Krautzun telefonierte, Fußballtrainer, detonierte diese Bombe in Manchester. Und dann reichte mir dieser Spielerberater das Telefon mit Eckhard Krautzun dran und der hat den legendären Satz gesagt: Herr Forster, es hat sich eine gewaltige Detonation ereignet. Das wiederum habe ich der deutschen Presseagentur sofort vermittelt und hatte mit meinem damaligen Auftraggeber Radio FFH in Hessen meine erste und wahrscheinlich einzige Eilmeldung, weil das ging natürlich weltweit, Bombenattentat mit Krautzun als demjenigen, der das eben bestätigte mit dieser gewaltigen Detonation. Und Krautzun wurde an diesem Tag dann auch wirklich berühmt. Der hat, glaube ich, in 20, 30 Nachrichtensendern dann in verschiedenen Sprachen eben diese gewaltige Detonation immer wieder verkünden dürfen. Also du siehst, es ist ungeheuer viel passiert damals bei dieser Europameisterschaft. Und dann war es wieder Sport. Am nächsten Tag Deutschland-Russland 3:0. Da seid ihr schwache erste Halbzeit, aber dann schön marschiert.
Ja, wir haben auch immer wir haben immer Glück gehabt. Wir haben natürlich immer das Tor getroffen. Ne? Clean sie mit dem Außenriss. Weißt du noch, mit dem Außenriss, so das Ding in den Winkel.
Wunderschön.
Ja, das wird er nie wieder schaffen, behaupte ich. Nein, aber er war ja im ersten Spiel nicht dabei. Ne? Das weißt du auch noch. Da haben Kunz und Bobic gespielt. Und
Klinsmann war gesperrt.
Genau, Jürgen kam wieder zurück, ne? Als Kapitän, weil Jürgen Kohler auch ausgefallen ist und so weiter. Wir wussten ja auch nicht, ja, wo wir stehen und wie du schon sagst, die erste Halbzeit war, boah, die war richtig mau. Aber bis zu dem Zeitpunkt und ja auch fast das ganze Turnier durch, haben wir ja kaum Gegentore bekommen. Ne? Ich glaube, das war vielleicht ein Geheimnis des Erfolges, vielleicht. Aber die Russen, ich kann mich jetzt an das Spiel gar nicht mehr so, ich kann mich nur an das Tor von Jürgen da erinnern.
Ja, die Historie hat zwei gemacht insgesamt.
Und zwei, Elfmeter war es noch.
Hat auch noch getroffen. Glaube nicht, Elfmeter war später.
Nee, der war in Kroatien, war dann, ne?
Gegen Kroatien. Da kommen wir gleich noch drauf.
Entschuldigung.
Also 3-0 gegen die Russen und dann dachte jeder, Deutschland ist durch, war aber nicht. Man musste dann, es gab so eine Konstellation mit den Tschechen und den Italienern, ist dann alles gut gegangen, obwohl man im letzten Spiel, Sammer hat gesagt, das schlechteste Spiel überhaupt bei dieser Europameisterschaft, da rettete euch nur Andi Köpke im Tor, der auch einen Elfmeter hielt, aber bevor es zu diesem Elfmeter kam, hätte er eigentlich vom Platz fliegen müssen. Also nach den heutigen Regeln wäre da das Turnier für den Köpke vorbei gewesen, glaube ich, wie der da reingehackt ist.
Also ich darf dich nochmal verbessern. Ne? Matthias hat gesagt, das war sein schlechtestes Spiel. Ne? Das würde ich übrigens unterstreichen. Weil er hat nämlich den Fehler, glaube ich, gemacht vor dem Elfmeter. Und an die Köpke, klar,
richtig.
Der macht das faul. Und du hast natürlich recht. Heute würde es dann die dreifach gibt es nicht mehr, hätte es gegeben. Ja, aber wir waren natürlich, die Italiener hatten sich ja verzockt, weißt du das noch? Gegen die Tschechen.
In Liverpool, in Anfield,
in Anführungsstrichen.
1-2 verloren.
Genau.
Arrigo Sacchi hat sich verzockt. Ja, habe ich auch kommentiert damals. Ich erinnere mich. Ein Wahnsinn. Und deswegen sind sie dann am Ende ausgeschieden. Ne?
Ja, und dann, guck mal, dann fliegt Thomas Strunz noch vom Platz, ne? Mit Gelb-Rot, weil Donadoni ihn schwindelig gespielt hat, warum auch immer. Der ja jetzt auch kein Linksfuß war, aber irgendwie kam er mit dem gar nicht klar. Und da war er noch zu 10. Ne? Und dann kam dieser Elfmeter. Und Köppi hält den dann. Oh. Also da haben wir auch schon, ja, da merkst du aber langsam so, wenn das Glück so weitergeht, wenn wir weiter so viel Glück haben, dann könnte das relativ gut ausgehen.
Köppke, Riesenturnier. Wunderbare Entscheidung damals von Berti.
Ja.
Den auf die 1 zu setzen. Berti hat ja nicht immer so glücklich agiert mit Torleuten und so, aber da hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht. Auf jeden Fall war die Mannschaft dann komplett fertig und auch du warst komplett fertig, schon nach diesen 3 Spielen. Hören wir mal, was du damals erzählt hast.
Ja, wenn man sage ich mal, gar nicht mehr laufen darf oder so, dann sollte man doch vorsichtig sein. Also ich kann auch keinen Ausblick auf die Chance für Sonntag geben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das waren deine Worte. Du wusstest im Prinzip nie, kann ich nicht. Das war dann, glaube ich, vor dem Viertelfinale gegen die Kroaten.
Nee, pass auf, das Problem war einfach in dem Spiel gegen Italien. Kasiragi, ich habe gegen den gespielt, ne? Sagt uns ja allen noch was. Und er hat mich wirklich, ich weiß noch, von rechts kam die Flanke und ich behaupte bis heute, er hat mich bewusst, er kommt nicht an den Ball, aber er wusste, er kann mein Knie kaputt treten. Und er hat echt nur auf mein Knie gezählt und mich dagegen getreten. Und deswegen lag ich da auch so und deswegen wusste ich auch nicht mehr, ob ich dann diese EM auch zu Ende spielen kann.
Da fing dieser Wahnsinn an, Müller-Wohlfahrt, euer Mannschaftsarzt, der ist jeden Tag.
Der Wahnsinn war
von
schon
München,
da.
Von München nach Manchester und wieder zurückgeflogen, weil er in München irgendwelche Patienten hatte, die er unbedingt behandeln wollte.
Genau.
Also der hat damals seinen Meilenstatus nochmal ganz großartig erweitert. Aber wir kommen zu dieser Szenerie, die sich dann vor allem auftat später. In London kommen wir noch ganz, ganz ausführlich zurück. Erstmal vielleicht zum Viertelfinale. Auch das ein ganz besonderes Spiel. Ich glaube, die größte Treterei einer deutschen Nationalmannschaft in einem Turnier. Ne? Also die haben gehackt, die Kroaten, aber ihr auch.
Ja, wir haben uns, ich sag mal jetzt netterweise, dem Spielstil der Kroaten angepasst. Aber das war schon, nein. Die waren echt schon eklig. Also eklig, bitte nicht wieder falsch verstehen oder so. Die waren unangenehm. Die haben irgendwo immer gezogen, gerissen. Verbal waren die unterwegs. Und dann auch eben auch im Zweikampf, was man heute gar nicht mehr so kennt. Also da würde heute sofort alles abgepfiffen werden. Und ich erinnere mich an die Szene von Jürgen Klinsmann, als er, ich weiß nicht, wen er dann an der Mittellinie, einfach mal, weil er sauer war, wirklich abgegrätscht hat. Ne?
Ich glaube, er hat wäre auch bekommen. Rot gewesen normalerweise.
Es ist normal. Heute ist es immer rot.
Weißt Knallrot. Du?
Ja, und wir haben einfach, ich glaube, die Kroaten hätten uns auch geschlagen, wenn sie nicht am Schluss zu 10 gewesen wären. Das glaube ich. Ja. Wir haben da Glück gehabt ein bisschen.
Deutschland hat 1-0 geführt, durch Klinsmann noch. Der ist dann später ausgewechselt worden. Da fing es bei dem dann so richtig an. Mit einer, ich glaube, Wadenverletzung war es bei dem. Ja?
Nee, Muskel hinten.
Oder sogar noch ein bisschen weiter oben.
Kleiner Muskelfaserriss nennt man das, glaube ich. Ja.
Das war dann wieder das Thema von Müller-Wohlfahrt. Da wurde Müller-Wohlfahrt dann zum Oberheroen natürlich, weil er am Ende mit seinen heilenden Händen alle geheilt hat und am Ende alle wieder gespielt haben. Auf jeden Fall, aber Klinsmann fürchtete da in dem Moment, dass es das für ihn gewesen ist, dass das Turnier für ihn vorbei ist. Konnte dann, Gott sei Dank, ganz, ganz am Ende hinten raus, weil ihr drin geblieben seid, noch weitermachen. Traf also zum 1-0. Freund kam für ihn, Steffen Freund. Habe ich gelernt, der kannte die Musik, die er gespielt hat, die Klinsmann vor allem immer eingespielt hat. Als DJ kannte der Steffen Freund nicht, weil er war eben aus dem Osten und er kannte die neue deutsche Welle nicht. Kannst du dich daran erinnern, dass der gesagt hat, das ist nicht mein Sound?
Ja, da gab es einige. Aber mit Steffen bin ich ja sehr fein heutzutage und Steffen war auch genau wie Dieter Eich, das war ein super Mitspieler. Es war ein Traum, mit denen zu spielen. Aber beim Singen waren sie dann beide doch sehr zurückhaltend, sagen wir es mal vorsichtig. Weil die natürlich auch die Lieder nicht kannten, wie du schon sagst.
Klinsmann hatte immer wieder die Discs zusammengestellt, war so ein bisschen der DJ der deutschen Mannschaft, auch wenn er mitgespielt hat. Also wie gesagt, machte das 1-0, dann Fehler von Freund, der für Klinsmann gekommen war, Davor Šuker mit dem Ausgleich 1-1 und hinten raus dann Pass von Babbel und Tor von Matthias Sammer 2-1. Also so gerade über die Ziellinie gerettet. Genau. Also das war brutal eng, hatte ich den Eindruck damals.
Nee, das hat uns allen echt viel, viel, viel Kraft schon gekostet, dieses Spiel. Ne? Also das muss man echt sagen. Also nicht nur nochmal da wieder aufzuholen und so weiter und so fort. Matthias war ja, behaupte ich immer bis heute noch, er hat zwar Libero gespielt, aber seine große Stärke war natürlich, weil er offensiver Mittelfeldspieler auch war oder es kannte, in entscheidenden Situationen auch nach vorne zu gehen. Und dann stand er halt da im Strafraum und hat ihn reingehauen. Du, das war halt Matthäus.
Hm? Unglaublich, ich erinnere mich auch an die Art und Weise, wie er teilweise...
Es war eigentlich keine Chance. Ne?
Wie er stand und dann hat er irgendwie alle erst auf irgendwelche Positionen beordert. Also wie ein Trainer, der normalerweise von der Bank aus sowas macht, das hat er auf dem Spielfeld gemacht. Ein unglaubliches Talent da in der Art und Weise, das war Wahnsinn.
Ne? Stimmt. Matthias Sammer. Aber ich kann dir dazu noch sagen, ich hatte Matthias auch, wenn wir mal Lehrgänge hatten oder Training vor Länderspielen, ne? Matthias und ich wollten dann mal Zweikämpfe machen. Ne? Und er sagte immer, ich laufe jetzt mal an dir vorbei, ne? Lass mich mal durch. Und ich, okay, dann mache ich das auch so. Also wir beide waren da immer einer Meinung. Wir haben uns, weißt du, was ich meine? Ja, die anderen haben sich da abgegrätscht, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Und wir haben gesagt, ey, sag mal, bist du verrückt, bloß nicht
schon
verletzt.
Schon sehr früh, sehr strategisch, kann man ja sagen.
Es ist lange her. Okay, gut.
Berti Vogts war bei der Euro 96 mit einem immer wieder sich wiederholenden Satz berühmt geworden. Immer wieder sagte er auf Pressekonferenzen, wir wollen nach London. Ja. Endlich in London angekommen, prägte er den legendären Satz. Wir wollten nach London. Jetzt sind wir in London. Jetzt wollen wir in London bleiben.
Apropos Strategie, dann kam die Strategie der Engländer natürlich. Also es war das Viertelfinale überstanden und es kam zum unglaublichen Traum-Halbfinale, was ein nicht nur vorweggenommenes Endspiel war, das war eines der unfassbarsten Spiele. Und dann haben die in der Sun und im Daily Mirror und wo auch immer natürlich wieder das komplette Set gebracht in den Zeitungen, haben da die Stahlhelme ausgepackt, die Panzer. For you, Fritz, the Euro is over, hieß es da in ganz, ganz großen Lettern. Also dieser übliche Pressekrieg mit irgendeiner Band, die vor dem Hotel auftauchte und dann die Nachtruhe gestört hat und so weiter und so fort. Es waren unfassbare Zeiten damals. England gegen Deutschland, ein Klassiker nochmal in Wembley, viele, viele Jahre nach dem WM-Finale von 1966. Und ihr habt euch da vorbereitet auf dieses Finale. Ihr konntet also von Mottram auf dieses Halbfinale. Ihr konntet aus Mottram Hall raus, ja, von out of the middle of nowhere, mitten rein, wieder in so einen alten Bunker, Landmark Hotel hieß das. Und das sah dann wirklich aus wie ein Sanatorium. Ich erinnere mich als Journalist, ich bin da dann immer mal wieder ein- und ausgegangen und ich habe dann euch Spieler immer nur gesehen mit unglaublichen Verbänden. Um die Knie, um die Oberschenkel, um die Waden. Also es war ein, ihr wart mehr Sanatorium als Fußballmannschaft.
Ja, und alle sagen natürlich auch, das Landmark, ach, super, Luxushotel und so weiter. Nein, natürlich, das hat keiner wahrgenommen von uns, ne? Damit schon mal deine Frage beantwortet, weil wir alle verletzt waren. Es ging wirklich nur, wo ist die Massageabteilung? Wir müssen nur dahin. Also ich musste da immer hin. Ich habe damals meinem lieben Hans Montag, der hat eine Schlüssel von meinem Zimmer. Der hat mich nachts immer...
Hans Montag war einer der Physiotherapeuten.
Entschuldigung, ja, genau. Der hat mich jede 4 Stunden aus dem Zimmer abgeholt, auch nachts, ne? Um dann mich irgendwie zu behandeln. Ich habe mich dann wieder auf seine Pritsche gelegt, bin dann wieder eingeschlafen, hat er mich wieder also so geführt, musst du dir vorstellen, wirklich so am Arm, ne? Wo du dann denkst, so, oh, aber ohne ihn, ohne Müller-Wohlfahrt, ohne das Team drumherum, hätten wir es nie geschafft. Das war echt, das war schon brutal. Aber mein großer Traum war natürlich, einmal in Wembley zu spielen. Hatte ich vorher nie, nicht mit einer Vereinsmannschaft oder auch nicht im Länderspiel. Also das war natürlich schon, ach, weißt du, dann machst du irgendwie Kräfte frei, also zumindest mental, nicht körperlich. Das kann man sich nicht vorstellen, das ist dann schon ein unglaubliches Gefühl.
Eins der größten Spiele aller Zeiten, es war ein Spiel, auch für mich als Radioreporter damals, es ist bis heute, ist das in mir, dieses Spiel? Es ist unvergessen und das ging schon los damit, als die Engländer da ihre Hymne sangen. Die hatten George Michael eingekauft. Der sollte die singen. Aber der kam überhaupt nicht dazu, zu singen. Wir können mal einen kleinen Ausschnitt hören. Also Also 75.000, natürlich war es auch ein paar Deutsche da, die dann bei der deutschen Nationalhymne mitgesungen haben, aber ich glaube, die Engländer haben 1966 und wahrscheinlich dann 1996 die Hymne ihres Lebens sozusagen gesungen. Es war so unfassbar laut. Wie hast du es empfunden unten auf dem Platz? Warst du dann schon im Tunnel oder hast du diesen Wahnsinn mitbekommen?
Doch, ich habe den Wahnsinn natürlich mitbekommen, logischerweise. Das geht ja an dir nicht spurlos vorbei. Aber du, das ist ja so ein, das pusht dich noch mehr. Ne? Ich weiß nicht, ob man das anders beschreiben kann, aber dann auch unsere Nationalhymne, ne? Und dann alle singen danach noch Football's Coming Home nochmal. Das war schon, es war schon beeindruckend, muss man echt sagen. Die Queen kam, die Queen kam erst zum Finale, das weißt du ja. Ne?
Also die kam später. Über die reden wir gleich noch. Das waren die Hits damals. Football's Coming Home, das war der Hit schlechthin. Und dann von Simply Red, We're in this together, gab's auch. Und der war bei euch auch mal im Hotel. Also zumindest war er bei uns auf dem Trainingsplatz, als ihr trainiert habt. Dieser Mike Hucknall, der Sänger von Simply Red, der mit den roten Haaren.
Ich weiß, wen du meinst, ja. Aber nochmal, weil du Jürgen Klinsmann eben erwähnt hast, ne, als DJ, hat er immer in der Massageabteilung auch, der hat auch immer die Kassette, ich glaube, es war eine Kassette, ne? Ja. Ja. Immer Football's Coming Home auf Reset gedrückt, immer wieder. Weißt du, das lief, das war eine Schleife, die lief dann. Ich weiß gar nicht, wie die nochmal Hans Montag und Klaus Eder, wie die das ausgehalten haben, weil immer dieselbe Mucke da lief und so weiter. Aber das sind Fußballer halt auch abergläubisch. Die glauben einfach daran, wenn du das Lied spielst, weißt du, dann geht es noch weiter. Oder wenn du den linken Schuh zuerst anziehst, wie ich es auch oft gemacht habe, dann glaubst du, das Spiel gewinnst du und so weiter und so fort. Das war schon sehr spannend, ja.
Unglaublich also. In Wembley angekommen und dann das Spiel und dann der Knaller, die Engländer, die, ja, im Prinzip war keiner favorisiert von euch beiden Mannschaften. Engländer gehen in Führung nach 3 Minuten. Wie gesagt, 75.000, unglaubliche Lautstärke und dann 0-1. Alan Shearer, der Torschütze. Ist man da ausgenockt oder, also was ist bei euch da denn passiert in der Mannschaft in dem Moment?
Nee, ich weiß nur, dass Markus Babbel schon vorher sagte, Thomas, ich habe hier zwei, also Shearer und noch jemanden. Ich war bei Sheringham, ich war eingeteilt. Also damals gab es ja noch Manndeckung bei Standardsituationen. Das kennen ja heute viele nicht mehr. Da verteidigst du im Raum. Nee, und Markus sagte schon, ich habe ein Problem hier und so weiter und so fort. Und dann wird der Ball verlängert und Shearer ist natürlich frei. Erster Moment war natürlich dann so. Aber trotzdem hatten wir immer das Gefühl, ich weiß auch nicht warum, aber ja. Durch diese, vielleicht auch die Verletzten, die schon alle, wer war denn schon weg? Wer war schon verletzt? Jürgen Kohler. Cleansey war nicht dabei.
Freund hat sich dann bei diesem Spiel
verletzt. Nein, Freddy Bobic hat die Schulter schon ausgekugelt.
Konnte nicht mehr mittun.
Also wir waren ja schon sehr dezimiert sozusagen. Und dann entwickelst du einfach das Gefühl, pass mal auf jetzt. Ne? Jetzt reicht's auch hier, ne? Mit euch. Ne? Jetzt habt ihr es 1-0 gemacht. Ja, jetzt versuchen wir nochmal alles.
Und deswegen spielte auch ein gewisser Stefan Kunz mit, ja, der eigentlich gar nicht so sehr auf dem Zettel war damals, aber der war dann eben in der Anfangsformation und der hat euch aus dem Tal der Tränen da rausgeholt und macht das Tor nach 16 Minuten. 1-1.
Ja, wir hatten ja auch keinen mehr. Also nochmal, also Cleansey war verletzt, ne? Freddy war auch nicht mehr da. Oliver Bierhoff hätten wir noch gehabt, Entschuldigung. Olli nicht vorwegzunehmen. Aber genau das war's, ja. Ja, und Stefan war ja auch immer ein Mannschaftsspieler, ne? Der für heutige Verhältnisse hat er richtig mit nach hinten gearbeitet. Ne? Also zu unserer Zeit schon. Das war sensationell. Also
einer auch, der draufgegangen ist, der sehr körperlich da Fußball gespielt hat. Ja? Auf jeden Fall entwickelte sich dieses Spiel und es blieb ein Klassiker mit Chancen links wie rechts. Und dann war ja das Damoklesschwert da, dass es ja auch schon im Viertelfinale gegeben hätte. Golden Goal. Also Verlängerung eben nicht einfach als Verlängerung und was weiß ich, da fallen 2-3 Tore, sondern wenn du eins kriegst, bist du K.O. oder wenn du eins schießt, dann bist du weiter und gehörst zu den großen Helden an diesem Abend. Das war die neue Regel damals. Ein Irrsinn, wie ich finde. Auch heute noch.
Aber wir haben es auch nicht kapiert. Hast du das kapiert oder hättest du das kapiert? Also im Finale, es hat ja auch bei mir dann gedauert, aber auch da, natürlich im Halbfinale, nee, ist doch klar, Verlängerung, Elfmeterschießen, wie immer, ne? Ich fand das schon absurd. Und ich bin froh, dass es nicht mehr gibt. Also, wenn du mich fragst. Und
deswegen war diese Verlängerung, möglicherweise haben es ein paar in Erinnerung. Den anderen erzähle ich so ein bisschen was darüber. Also, die Engländer hatten dann in der Verlängerung, ihr hattet auch Möglichkeiten, aber die Engländer hatten zwei unglaubliche Chancen. Anderton hat den Pfosten geschossen und dann ein paar Minuten später rutschte der berühmte Paul Gascoigne.
Wahnsinn.
Gott sei Dank auch damals noch nicht zu 100% fit. Ja, dann kam ein bisschen zu spät, rutschte an so einer Hereingabe vorbei. Das wären eben zwei Szenen gewesen, dann wäre es aus, vorbei, Schlussende. Dann hättet ihr einmal Wembley gesehen und hättet geweint wie die Deutschen 1966 beim WM-Finale. Aber es kam anders.
Wobei, ich muss dich einmal unterbrechen. Du weißt das, Stefan. Stefan Kunz nochmal nach einer Ecke den Ball ins Tor geköpft hat. Und das wurde faul entschieden. Und das war für mich vor Gascoigne sogar. Und
das wäre das Wembley-Tor gewesen, in Anführungszeichen, über das man dann nochmal
diskutiert. Aber das war völlig in Ordnung. Also, wenn du mich jetzt fragst, gut. Gut. Jo, jetzt kommt das Elfmeterschießen. Ja.
Ja, also Kunz traf und es wurde nicht gegeben. Also kein Golden Goal für Deutschland und dann Elfmeterschießen. Elfmeterschießen ist ja pervers. Erzähl mir ein bisschen als Fußballer von diesem Moment, EM-Halbfinale, Wembley, Elfmeterschießen. Wie sehr zitterst du da? Was hast du? Wie fühlst du?
Na, ich musste ja raus in der 110. oder so. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr laufen. So. Jetzt kann ich mich mal rausreden, deswegen musste ich ja nicht schießen, ne? Oder es kam gar nicht die Frage auf. Und ich erinnere mich. Im Gegensatz zu Berti, er hatte nur 4 Schützen. Ne? Also es war relativ klar, wer schießen sollte. Also Icke Hässler war klar, Stefan Kunz, Christian Ziege und Stefan Reuter. Und der fünfte, der eine oder andere wollte auch nicht unbedingt schießen.
Sammer wollte nicht, der hat es zum Beispiel abgelehnt. Der hat immer gesagt, er weiß nie, wo er hinschießen soll beim Elfmeter.
Ja, hat er nett begründet? Nein, der war eigentlich schon in der Kabine. Nein, Quatsch. Übertrieben gesagt. Markus Babbel wollte auch nicht unbedingt schießen. Und ich weiß noch, dass Thomas Strunz kurz vor Schluss ja erst eingewechselt wurde. Und ich habe mit Strunz oft darüber geredet. Ich hoffe, die Geschichte stimmt auch noch. Er hat dann gesagt, ja, ich bin da reingekommen. Ich hatte aber keinen Ballkontakt. Und dann sollte ich 11 Meter schießen. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin dann zum Schiedsrichter gegangen und habe gesagt, kann ich mal den Ball haben? Habe den dreimal hochgehalten und dann bin ich halt zum Punkt gegangen. Dann habe ich das Ding reingehauen.
Siehst du? Aber geht es.
Ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig noch stimmt. Wir haben ja alle andere Wahrnehmungen, weil ich glaube, wenn man Strunz sich fragt, ich habe immer zu Berti gesagt, weil er sagte, Thomas, wer kann denn noch schießen? Ja, sage ich, Strunz. Nein, Strunz schießt gute 11 Meter, das wusste ich. So, aber dann waren wir erst beim 5-5, weißt du? Wer hat denn gedacht, wie Stefan Kunz auch sagte, ich habe es in der Doku gesehen, ne, dass die Engländer alle 5 reinhauen? Und Andi lag immer in der falschen Ecke, glaube ich, oder fast immer, ne?
War schon, ja, weil er nicht auf den Zettel geguckt hat, hat er später zugegeben. Also es gab einen Zettel, auch damals gab es schon einen berühmten Zettel, ne? Also Wahnsinn. Den hatte man ihm gegeben. Und er hat aber gesagt, er verlässt sich auf seine Gefühle, was weiß ich. Und
Intuition nennt man das.
Intuition, ne? Hat er gedacht und also er hat nicht auf den Zettel geschaut und dann hat ihm einmal aber das Gefühl den richtigen Weg gewiesen. Dann hat Southgate, damals junger Spieler, ja, ne, das Ding verschossen, Köpke hält. Und jetzt kam der große Moment für den Frankfurter Bub damals. Also, der war ja schon längst kein Frankfurter Bub mehr, der ist ja schon 2-3 Mal, was weiß ich, wo auch immer hingewechselt.
Ne? Mit Dortmund und Italien, ja.
Er ist für immer für die Frankfurter, glaube ich, immer der Frankfurter Bub geblieben, in Anführungszeichen, mit allen Schwierigkeiten. Und der läuft dann an und da dachte man natürlich Müller, ne? Der schön Geist, schön Spieler, aber hat's dann gepackt und hat getroffen. Und
ja, ich fand, also da muss ich Andi auch bewundern, weil es war klar, er ist gesperrt fürs Finale, ne? Genau wie Stefan Reuter, der ihn auch reingemacht hat. Da habe ich auch gedacht, ey Jungs, wenn er die reinhaut jetzt, ist ja auch nicht, natürlich hilft es uns, aber ihr seid nicht dabei. Ne? Und das hat Andi schon sehr cool gemacht, obwohl er auch sagte dann, ich weiß noch so, also du kennst ja dieses, ne, in die Hüften gepackte hier, soll ich jetzt mal schießen? Und ich sage, ja klar, mach doch, schieß bitte. Ja, und er hat es genau richtig gemacht, einfach reingeknallt, alles wunderbar, mit Überzeugung.
Perfekt. Hast du den Moment in Erinnerung?
Ja, klar. Aber du musst dir vorstellen, ich war ausgewechselt. Ich habe mich dann immer mit Erich Rutemöller, ne? Übrigens, Erich war ein super Co-Trainer, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat uns sehr, sehr geholfen, also mir auch immer. Ich habe mich immer zu ihm gedreht und vom Tor weg, weißt du? Also mit dem Rücken zum Tor. Und ich habe immer auf seine Reaktion geschaut. Dann haben wir entweder uns umarmt, wir haben uns nur umarmt, logischerweise, ja, weil alle unsere Jungs getroffen haben. Das war schon bemerkenswert, ja.
Ein unglaublicher Abend, unvergessen, wie die Engländer dann, aber dann sind sie dann auch in Anführungszeichen fair gewesen, also auch die Zuschauer und so weiter.
Waren sie immer.
Ja, dann Beifall auch geklatscht und so weiter. Da muss man ja bei aller Rivalität, die es da gab, gab es dann trotzdem auch wieder viel Anerkennung für die deutsche Mannschaft.
Ich meine auch, was vorher dann in den Zeitungen stand, was du eben schon beschrieben hast, was ich meine, motiviert uns ja noch mehr, ne? Logischerweise. Also ich meine, kennst du ja auch, wenn du in der Kabine irgendeine Schlagzeile aufgehangen hast und so, und dann dich der Gegner irgendwie kritisiert hat. Ja, war natürlich blöd eigentlich. Eigentlich war es blöd. Aber es war natürlich trotzdem, wie du sagst, das Publikum war so fair. Es war richtig gut.
Und ganz Deutschland lag euch zu Füßen. Über 30 Millionen Fernsehzuschauer an diesem Abend. Und auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hat diese Worte an euch gerichtet.
Es war ein großartiges Spiel. Ich finde, ich habe natürlich nicht alle gesehen, aber sehr viele, eines der besten Spiele, wenn nicht das Beste überhaupt, was ich bei dieser EM gesehen habe, vor allem in der Verlängerung. Es war ein super Spiel. Es war eine Werbung für Fußball. Es war fair. Und was mich besonders freut, ist, dass es auch von der Atmosphäre her die befürchteten Reaktionen England-Deutschland nicht gab. Und das ist natürlich, dass wir uns durchgesetzt haben am Ende, super. Ich freue mich für die Mannschaft und vor allem auch für Paddy Fuchs, der ja wie üblich vor solchen wichtigen Ereignissen viel dummes Zeug anhören und lesen musste. Das ist auch sein Erfolg, der Erfolg der Mannschaft und sein Erfolg. Das freut mich. Und ich denke, heute haben sie eine gute Chance.
Dann also der Bundeskanzler glücklich, Helmut Kohl damals mit der deutschen Mannschaft. Ihr alle glücklich und jetzt wieder zurück in dieses Hotel und jetzt wieder diese grotesken Szenen, wieder die Verbände um die Oberschenkel. Also das waren Verbände, die waren nicht Zentimeter dick, das war unglaublich. Die waren dicker als die Oberschenkel, die Verbände. Und dann kam auch noch Boris Becker dazu. Der spielte nämlich in Wimbledon und wollte jetzt auch behandelt werden. Der hatte es irgendwie mit dem Arm, wie immer. Und es gibt das Gerücht, dass du ihn mal von der Liga geschubst hast. Also von der
Nein. Du hast recht, Boris hatte sich jetzt, glaube ich, das Handgelenk sogar gebrochen oder kurz, ne? Irgendwie. Er war raus aus Wimbledon auf jeden Fall. So, wir waren im Zimmer von Dr. Müller-Wohlfahrt. Steffen Freund lag auf der Pritsche nach dem Halbfinale gegen England. Wir wussten alle, Steffen, sieht nicht so gut aus, ne? Mit dem Knie.
War Kreuzbandriss.
Genau. Und dann war. Das wussten wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig und er hatte echt noch Hoffnung. Steffen, das ist so ein Kämpfer. Ich fand das, deswegen mag ich ihn auch so gerne. Und dann hat Müller-Wohlfahrt, und ich saß genau, wenn du es dir vorstellst, wirklich davor. Ne? Müller-Wohlfahrt fing an, das Knie zu punktieren. Und wenn aus dem Knie nur Blut rauskommt, dann weißt du, das ist eine schwere Verletzung. Und Steffen hat wirklich richtig geweint. Also wir haben alle mitgeheult im Prinzip und dann kommt Boris von hinten und wann bin ich endlich dran? Und da habe ich wirklich mich umgedreht, Boris, du bist eh raus, halt die Klappe jetzt, ey. Dein Handgelenk ist gebrochen, das wissen wir, ne? Hier geht es um was ganz anderes gerade. Also deswegen habe ich ihn nicht runtergeschubst, er lag da im Bett, aber ich saß auf dem Bett vorne, so musst du dir das vorstellen, und er hinten. Und das, ja, das zum Thema Boris damals, aber er war eh raus auch. Für Steffen war das echt eine Situation, die war, oder für uns alle. Ich war leider, oder ich vielleicht auch Gott sei Dank dabei, aber ich habe da echt mitgelitten. Das tat mir so leid. Ja, ich habe auch mitgeheult.
Ja, das waren sehr, sehr emotionale Momente. Berti hat es dann wieder auf die, ja, so ein bisschen nach außen hin, da hat er, ist er seiner Ironie treu geblieben und hat dann ja versucht, die Journalisten so ein bisschen an der Nase herumzuführen und hat dann auf einmal damit spekuliert, dass die Torleute Kahn und Reck, die Nummer 2 und 3, dann möglicherweise in die Mannschaft kommen. Und die haben tatsächlich auch Trikots bekommen, also Spielertrikots, also nicht nur Torwarttrikots, sondern mit ihren Nummern, ich glaube 12 und 22. Hören wir Berti Vogts.
Ja, Oliver Kahn ist mehr der kreativere Spieler, der beweglichere Spieler, der vor allem im Offensivbereich Vorzüge hat. Und Olli Reck in Verbindung mit Dieter Alz hat mehr Vorzüge in der Defensive.
Das war Berti, der so ein bisschen natürlich den Druck dann auch weggenommen hat in dieser Phase. Und trotzdem zu einer verrückten Tat dann oder ne, zu einer verrückten Option gegriffen hat. Die hat mich dann wieder in Anführungszeichen genervt, weil wir hätten den Samstag vor dem Finale hätten wir als Journalisten, wenn alles vorbereitet war, alles gemacht, eigentlich frei gehabt, aber wir mussten nach London, Heathrow raus an den Flughafen, weil ein gewisser Jens Totz wurde eingeflogen. Mhm. Das war ja auch noch so eine Pointe in dieser Geschichte. Berti hatte, also der DFB mit Berti, hatte mit der UEFA verhandelt und wir durften also einen nachnominieren. Jetzt kam damals aus Bremen Jens Totz angeflogen.
Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hatten wir denn damals noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten echt
ich glaube, es waren 13 oder 14, die noch zur Verfügung standen.
Es waren echt nicht mehr viele. Also das zu unserer Ehrenrettung mal jetzt. Und natürlich waren wir ganz froh, dass Jens gekommen ist dann, weil ehe wir die beiden Torhüter einwechseln und spielen lassen, das wäre schon wahrscheinlich eine schwierige Nummer gewesen. Also, ja.
Ihr alle habt es irgendwie geschafft. Bei dir auch. Warst du vor dem Finale, wie fit warst du dann vor dem Endspiel? Also so in Prozent? 20, 30, 70?
Ja, 70 wäre schön gewesen, du. Ich weiß noch, dass ich abends vorher schon versucht habe, laufen zu gehen, am Spieltag auch nochmal. Das Spiel war, glaube ich, abends, ne? Richtig, ne?
Ja.
Oder? Ja. Und ich bin nochmal morgens los und nochmal da in der Nähe, nicht Hyde Park, ich weiß gar nicht mehr, wie der Park hieß, aber beim Landmark. Und ich habe gemerkt, geht nicht. Mein Oberschenkel ist so... ich hätte fast gesagt geschwollen, weißt du, was ich meine? Ich habe da echt, oder eine Zerrung drin, oder keine Ahnung. Ich bin zum Doc gegangen. Oh, sagt er, ja, scheiße, habe ich drei Dinger vergessen. Sag ich, wie, hast du drei Dinger vergessen? Ja, dann spritze ich jetzt nochmal. Sag ich, wie? Und dann? Naja, sagt er, entweder fliegt dir der Muskel um die Ohren oder es funktioniert. Und dann habe ich überlegt, und das war wirklich, das habe ich dann zu ihm gesagt, pass auf, ich werde nie wieder ein EM-Finale spielen, weil das nächste Turnier wäre 2000 dann gewesen. Okay, dann soll mir der scheiß Muskel um die Ohren fliegen. Und es hat dann funktioniert. Bitte frag mich nicht, warum. Ich habe auch keine Ahnung. Aber also ich war noch nicht mal 10% fit, glaube ich, vor dem Spiel.
Und dann seid ihr eingelaufen, wieder Wembley. Nicht fit, aber wahrscheinlich dann der Anblick von Queen Elizabeth.
Nein, weißt du,
war großartig, oder?
Weißt du, was das Schlimme war? Mit der ganzen, Entschuldigung.
Ne? Gerne.
Die Queen kommt gleich noch, aber ey, vorher, wir wollten raus, auch die Tschechen, wir wollten uns warm machen. Ich meine, das kennt ja jeder, ne? Fußballer wird sich ein bisschen aufwärmen. Und dann hieß es, nein, ihr dürft nicht raus. Ja, warum? Ja, weil da eine britische Kapelle auf dem Feld ist und wir Briten halten noch immer unsere Tradition. Hey, dann haben wir uns irgendwann angeguckt, beide Mannschaften, und dann sind wir zwischen denen. Ich musste dir vorstellen, zwischen dem Schlagzeug und, keine Ahnung, haben wir uns da warm gemacht. Die sind nicht runtergegangen, aber wir sind aufgegangen. So fing das schon mal an. Und also, oh.
Und das alles in diesem unglaublichen, das war das alte Wembley-Stadion, also für die, die das möglicherweise nicht wissen, das dann auch abgerissen worden, ist ja ganz neu gebaut worden, war ursprünglich mal ein Stadion für Windhundrennen, auch Wahnsinn, und eine unfassbare Arena, also die einfach diesen Sound auch hatte. Und es war dann nicht mehr, es war natürlich Endspiel, gar keine Frage, und aus deutscher Sicht emotional ohne Ende, aber die Stimmung, die es Tage davor beim Halbfinale gegeben hat, die hat es dann natürlich erstmal zumindest nicht gegeben, aber die Queen war da und Stefan Kunz hat erzählt, seine Mutter hat ihn angerufen, hat gesagt, wenn du der Queen begegnest, dann musst du eine ganz tiefe Verbeugung machen. Wie war es bei dir?
Ich habe auch es gibt ein Foto, ich kann es dir nochmal schicken, aber ich habe auch eine tiefe Verbeugung gemacht. Du weißt warum?
Nein.
Ja, wir haben am selben Tag Geburtstag.
Siehst du? Hast du dir das erzählt?
Nein, in dem Moment war es nur, Jürgen Klinsmann hat uns alle vorgestellt und sie hat einfach nur Good Luck, glaube ich, gesagt oder keine Ahnung oder ich weiß gar nicht mehr. Aber sie hat wirklich wie ich am 21.04. April, also 21. April hat sie Geburtstag, deswegen kann ich ihn nicht da rausrufen. raushangeln, sag ich mal.
Ja. Die Queen hat alle begrüßt. Wie gesagt, Klinsmann war tatsächlich da. Also von dem Müller Wohlfahrt, der Doc gesagt hatte, der schafft das nie. Und da ist dann diese Legende dann entstanden von Müller Wohlfahrt, dass er, ne, als Wunderheiler
einfach. Aber auch nochmal unter uns, ne? Nachdem die Kapelle uns schon genervt hatte vor dem Finale, ne? Haben wir jetzt echt alle so gedacht, oh, jetzt kommt die Queen auch noch runter. Weißt du, wir wollen einfach spielen. Kennst du das, wenn du einfach nur spielen willst? Ja, gut.
Hat euch ein bisschen eingeschläfert. War dann auch so ein Spiel, das so, naja, so ein bisschen vor sich hin plätscherte?
Ja, war so, ja.
Ne? Also, und dann gab es ein Foul in der zweiten Halbzeit, das keins war und das auch noch außerhalb war. Sammer an Poborski, aber es gab keinen Videoassistenten, der da hätte eingreifen können. Also das waren die guten alten, manche sagen die schönen alten Zeiten, anyway. Auf jeden Fall, Sammer an Poborski, 11 Meter für die Tschechen. Und Berger, Patrick Berger, machte das 1-0 für den Underdog. Und auf einmal, glaube ich, psychologisch war das nicht so einfach für euch.
Nee, das ist natürlich auch blöd, wenn in der Vorrunde hast du sie im ersten Spiel geschlagen, 2-0. Die sind aber richtig gut durchgekommen. Die hatten ja auch richtig gute Spieler, ne? Also mit Kuka, du hast gerade angesprochen, Poporski, Berger. Die hatten eine richtig gute, Nedved war, glaube ich, auch schon dabei, ne? Ja. Oder? Ich weiß gar nicht. Nee, aber die hatten eine richtig gute Truppe auf jeden Fall. Hinten, wie hieß er, Katlec und so weiter. Also die waren schon nicht schlecht aufgestellt. Und natürlich waren wir auf einmal der Favorit, ne? Vorher vielleicht nicht in den anderen Spielen. Und das haben wir uns auch angemerkt, finde ich. Also unabhängig davon, dass wir kaum noch laufen konnten, aber das ist, ja, im Finale kannst du immer laufen. So, deswegen.
Und im Finale geht alles und dann kommt so eine märchenhafte Geschichte, die so ein paar Monate davor sich angedeutet hat. Damals habt ihr ein Länderspiel gehabt in München, ich glaube gegen Dänemark. Auf jeden Fall hat da Oliver Bierhoff getroffen und dann hat Berti Vogt danach, ich habe ihn darauf angesprochen, irgendwie wie das zustande kam mit dem Bierhoff. Und Vogt in seiner unglaublichen Art und Weise hat dann erzählt, dass seine damalige Frau, also Frau Vogt, zu Berti gesagt, Berti, nimm den Olli mit, ja, der Olli wird's dir danken, ja. Und dann hat Berti sich möglicherweise an die Worte seiner ehemaligen Frau erinnert und hat dann Bierhoff eingewechselt, als er ihn zum Wahrmachen geschickt hat. Also der hat der Rainer Bonhoff beauftragt und der hat wohl nur den Kopf geschüttelt. Der war überhaupt nicht damit einverstanden, dass Bierhoff kommt. Aber Berti hat sich da draußen durchgesetzt. Wir Journalisten waren komplett entsetzt, weil Mehmet Scholl für uns in diesem Finale eigentlich der aktivste Spieler war, zumindest nach vorne, den hat er rausgeholt. Und Scholl hat dann auch den Berti angeschnauzt und wie auch immer. Aber es ging ja gut aus. 4 Minuten, nachdem Bierhoff eingewechselt worden war, erzielte er das 1-1. Und dann glaubt man, glaube ich, an Bierhoff und an die Truppe, oder?
Ja. Nein, du hast, also erstmal muss ich sagen, du hast vollkommen recht. Ich war mit Mehmet Scholl lange auf dem Zimmer, auch bei Bayern und so weiter. Und Mehmet hat eines seiner besten Länderspiele gemacht, finde ich. Der war super, wie du gesagt hast, aktiv und so weiter. Wir haben nur kein Tor gemacht. So, und die Geschichte mit Olli Bierhoff, ja. Ich musste ja den Abend vorher mit ihm laufen, ne?
Im Park. Er lief rund.
Nein, er sagte nur einfach, kann ich mitlaufen, weil ich sollte ausprobieren, wie es meinen Knochen geht. Und er ist mitgelaufen. Oh, und sagte er, ach, scheiße alles hier. Irgendwie, das ist nicht so richtig mein Turnier. Hat er ja vorher nicht viel gespielt, logischerweise, ne? Genau, ist die Geschichte. Ja, und wir reden und laufen halt auch viel zu lange auch für meine Verhältnisse. Und dann sagt er irgendwann zu mir, oder ich sag zu ihm, nein, so rum war es, Olli, pass mal auf, ne? Als Stürmer kommst du immer rein, morgen, pass mal auf, morgen. Wenn es nicht läuft, dann kommst du rein, dann machst du halt ein Tor oder zwei. Und dann ist alles gut.
Da bist du sozusagen. Du bist sozusagen.
Ich will nicht sagen, ich bin das Orakel. Nein, nein.
Der Siegerflüsterer.
Nein, Olli will das immer nicht wahrhaben, glaube ich. Ich weiß, vielleicht erinnert er sich auch nicht mehr so daran, aber genau so war es.
Weil es gab ja
Jahre. Super für uns alle.
Michael Skibbe als Co-Trainer damals, glaube ich, von Rudi Völler. Zudem hat man, also der Boulevard titelte der Fehlerflüsterer. Ja. Du bist also sozusagen im Nachhinein jetzt der Siegerflüsterer. Oder der Siegesflüsterer. Wie auch immer wir das haben wollen.
Ich nehme das jetzt mal an. So spät.
Auf jeden Fall hat der Bierhoff dann noch ein Tor geschossen in der Verlängerung, die es gab. Und das war dann das erste Golden Goal der Geschichte. Und du sagst es selbst, ihr habt es gar nicht so richtig, im ersten Moment gar nicht so richtig realisiert.
Alle
mit Verzögerung.
Ich habe es nicht gerafft, also ehrlich nicht. Also, vor allem hatte Berti schon mal gesagt, aber genau was du sagst, ja, es gibt dann vielleicht diese Möglichkeit des Golden Goals. Und deswegen habe ich den Ball, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ne, einfach lang nach vorne geschlagen. So weit komme ich ja nie wieder in meinem Leben. Ne? Das war ein 15-Meter-Pass. Irgendwie auf Klinsmann, der gibt ihn zu Bier auf und der schießt ihn rein. Und ich so, ah, okay. Und dann, ja, dann gehst du einfach wieder zurück, ne, in deine Verteidigungszone und an 16 und denkst, ja, ist doch Anstoß, ne? Geht doch jetzt weiter, Verlängerung. Und dann, dann irgendwann, oh, nee, ist vorbei.
Oh,
ist
jetzt vorbei.
Oh, ja. Also es hat schon, glaube ich, bei uns allen ein bisschen, aber bei mir hat es auch echt extrem lange gedauert. Weil alle jubelten, habe ich dann gesagt, ja, jetzt jubel ich mal mit. Ich wusste aber jetzt erst im ersten Moment gar nicht, worüber.
Bierhoff hat es ja auch noch mit dem falschen Fuß geschossen. Ne? Bode sagte zu ihm, dreh dich andersrum irgendwie. So, also das sind so die Kommunikationen, die dann so übermittelt wurden nach dieser Europameisterschaft.
Nee, ich sag zu Olli immer, das war, ey, boah, dieser linke Hammer von dir, ey, der war sensationell.
Unglaublicher Torwartfehler, natürlich dürfen wir nicht vergessen. Ja, also es war ein eher witziges, in Anführungszeichen, für uns ein wunderschönes Tor.
Das für uns super, aber eigentlich tragisch auch für die Tschechen, muss man sagen, weil die ein tolles Turnier gespielt haben. Wenn du so verlierst, also irgendwie im Nachhinein heute. Ach.
Golden Goal wurde wieder abgeschafft. Gott sei Dank. War eine der größten Schnapsideen irgendwelcher Funktionäre. Ich meine, diese Schnapsideen gibt es immer wieder, wie wir wissen. Ja. Das begleitet uns durch den Fußball. Aber damals war es in der Tat eine solche. Wembley und wir müssen ein Wort über Berti Vogts verlieren. Ich habe den immer als viele Journalisten konnten nicht mit ihm. Ich habe ihn immer als sehr, sehr angenehmen Kerl empfunden. Und ich sehe ihn dann inmitten der Fans, die Laola machen und was weiß ich. Das war ja auch für ihn ein unfassbarer Triumph. Wenn du darauf zurückschaust, auch auf ihn als Trainer?
Na, ich bin heute relativ gut sogar mit ihm befreundet, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ich genau deiner Meinung bin, er hat viel Kritik immer einstecken müssen, natürlich, weil er mit den Medien auch teilweise, hat er auch Fehler gemacht, das weiß er auch, ist mit denen nicht gut umgegangen und so weiter und so fort. Aber Berti, ich erinnere mich an ganz viele Länderspiele, wo er immer dann, wir waren mal in Argentinien, ne, da hat er uns gesagt, wir müssen in dieses Restaurant gehen und dies. Er versucht uns immer auch kulturmäßig irgendwas mitzugeben. Ja. Das glaubt man gar nicht. Nein, du lachst jetzt. Ja?
Nein, ich habe das ja vorhin schon angesprochen mit den Hotels, die er dann erst als Urlauber realisiert hat und dann ist er mit der Mannschaft dahin. Das hatte er auch.
Das hat er immer und da hat sich echt Gedanken gemacht und so weiter und so fort. Ne? Es gab natürlich zu unserer Zeit ein Riesenproblem irgendwann. Das war immer, das wissen die beiden auch, das war mal Lothar und Klinsi im Prinzip. Ne? Wenn die aufeinander.
Wie hat der Lothar immer gesagt, Klinsmann der Drecksack?
Ja, also nach 90. Berti war ja noch nicht verantwortlich, 90, da war ja noch Franz. Aber danach, immer dann gab es Probleme, komischerweise. Also, warum auch immer, frag mich bitte nicht. Aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Wir haben jetzt auch vor ein paar Tagen wieder telefoniert. Wir wollen uns auch wieder treffen jetzt, 25 Jahre. Noch Europameister, nicht amtierender, das heißt ja anders. Jetzt, wir sind ja noch Europameister oder von der letzte deutsche Europameister, sagen wir es mal so. Und da ist Berti super. Und dann sucht er auch aus ein Hotel, dann dies muss passen, das. Also, Chapeau.
Und dann kann ich mir vorstellen, Thomas, gab es dann die richtige Feier im Hotel, in eurem Sanatorium da hinten raus, nach diesem
großen Ziel. Weißt du, was das Beschissene war? Entschuldigung, ich sag's mal wirklich so, das Beschissene. Wann waren wir im Hotel? Ich weiß gar nicht. 1-2 Uhr. Haben wir noch was gegessen? Und dann haben die Engländer im Landmark gesagt, also die Briten, nee, wir haben morgen eine Veranstaltung, raus hier alle, raus. Und dann haben wir alle Zimmer abgegrast, Boris Becker war übrigens auch dabei, und haben die Minibars versucht leer zu machen. Und die waren auch nur teilweise gefüllt. Also die Engländer haben uns da richtig hängen lassen damals.
Also gar keine so große Party?
Nein.
Ja, Wahnsinn.
Leider nicht, nein. Wo ich auch dachte, was ist das denn?
Das eine oder andere werdet ihr schon getrunken haben, weil ich habe ja am nächsten, ich sah natürlich auch entsprechend aus, aber alle anderen, die dann auf dem Rückflug dann auch dann in den Flieger stiegen.
Aber es gab im Hotel nichts mehr, verstehst du, was ich meine auch? Die ganze Nacht nicht mehr und so weiter und so fort. Wir hätten dann irgendwo anders hingehen müssen, aber gehst ja auch nicht mehr um. Nein, es war echt Also meine Erinnerung ist, das war relativ mau.
Aber es war ein unfassbarer Triumph. Und am nächsten Tag, wie gesagt, dann Rückflug nach Frankfurt. Am Ende wart ihr auf dem Römer in Frankfurt mit ganz vielen Menschen da, die euch gefeiert haben. Und ihr wurdet auch begleitet, also auch ich, also die wir in diesem Flieger saßen, kann ich mich erinnern. Also es gibt ja heute die schlimmen Schlagzeilen, wenn irgendwelche Kampfjets aufsteigen. Aber das war dann gewollt. Da sind dann so zwei Tornados da entlang geflogen, haben euch nach Hause gebracht. Hast du daran noch Erinnerungen?
Ich glaube, einen habe ich gesehen. Aber wie du schon sagst, im Flieger gab es dann ja wieder was zu trinken und so weiter und so fort. Ich weiß es gar nicht.
Das wurde dann doch noch ein bisschen aufgefrischt.
Ja, das hast du wahrscheinlich in Erinnerung, dass wir da was getrunken haben. Dann, ne? Oder nochmal nach 4 Stunden Schlaf oder 3 Stunden, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das weiß man auch nicht mehr, ist völlig wurscht. Aber du hast recht, ich glaube, dass da wirklich, waren es zwei? Ja, zwei waren es, ja. Ja, haben uns begleitet.
Das war auf jeden Fall ein absoluter Wahnsinn, ein unglaubliches Turnier mit diesen Highlights in diesem Wembley-Stadion, davor Old Trafford, das Sanatorium in Anführungszeichen in diesem Landmark-Hotel, eure Verletzungen, große Stars, die da gespielt haben. Du warst mittendrin, warst immer mit dabei, hast diesen Pokal am Ende nach oben halten dürfen. Wenn du das in deiner Karriere einordnest, war das absolute, der Mega-Moment für dich?
Ja, ich sag auch mal, der erste Titel mit Borussia Dortmund 89, ne, der Pokalsieg in Berlin. Ne? Also, wenn das Stadion da voll ist, 40.000 Dortmunder waren da auf einer anderen Ebene. Aber natürlich mit der Nationalmannschaft, ja, das war schon überragend. Vor allen Dingen 94 hätten wir eigentlich Weltmeister werden müssen, weil wir hatten die besten Einzelspieler, wir waren nur keine Mannschaft. Und 96 war meine Mannschaft. Und deswegen war ich schon sehr stolz, dabei sein zu dürfen, ja.
Und daraus entstanden dann unsere größten Spiele, Deutschlands emotionale Fußballmomente. Vielen Dank, lieber Thomas, für diese schönen Erinnerungen, für dieses Durchfliegen durch dieses großartige Turnier. Es ist der Premieren-Podcast, das allererste Mal. Es wird natürlich viele, viele Folgen geben und wir werden uns bestimmt auch nochmal wieder hören im Laufe der Zeit.
Ach, wir beide sowieso, ne? Da bin ich ganz sicher. Ne?
Na, und es gibt ja dann auch diese riesen Pokalsiege zum Beispiel, über die man berichten kann. Wir werden sehen. Herzlichen Dank, Thomas Helmer.
Sehr gerne.
Eine gute Zeit und danke für diesen großen emotionalen Rückblick auf die Euro 1996.